Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
Der blaue Planet. So wird unsere Erde auch genannt. Zu Recht. Denn über 70% der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns für den Schutz der Ozeane einsetzen. Meeresbiologe Alexis Katechakis aus Wörthsee setzt sich seit vielen Jahren genau damit auseinander. Heute ist er bei mir zu Gast und spricht mit mir über seine Arbeit und die Zukunft der Meere. Willkommen und schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch gerne erstmal vor.
Ja, vielen Dank, Frau Meirich. Mein Name ist Alexis Katechakis. Ich bin ein Nachhaltigkeitsberater. Wir begleiten Unternehmen und andere Institutionen dabei, Nachhaltigkeitsthemen gut zu verstehen und in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren. Vom Hintergrund, ich bin Biologe, ich habe lange im Bereich Meereskunde in der Ökologie gearbeitet, am Geomar in Kiel und war im Anschluss mehrere Jahre an der Ludwig-Maximilians-Universität, dann in München tätig, habe mich dort vor allem mit Seen beschäftigt. Und die Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit, die hat in meiner wissenschaftlichen Zeit schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe dennoch im Anschluss an die Wissenschaftszeit den Weg in die Wirtschaft gesucht, war dann lange im Bereich Public Relations, Marketing, Kommunikationsberatung in der Pharmaindustrie tätig. Und weil mich das Thema Nachhaltigkeit aber nie losgelassen hat, habe ich dann nochmal Sustainable Resource Management an der TU München studiert, dann mit einem Schwerpunkt Waldsysteme, terrestrische Systeme und sogenannte Ecological Economics, wo es also um die Frage geht, wie kann man Nachhaltigkeitsaspekte in unser Wirtschaftssystem, in unsere Ökonomie integrieren. Und so ist dann vor circa 12, 13 Jahren der Weg in die Nachhaltigkeitsberatung erfolgt, wo ich seitdem Unternehmen vor allem darin begleite, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Also es geht immer um die Frage, welche Nachhaltigkeitsthemen spielen eine Rolle für die Geschäftsentwicklung. Da geht es dann ganz originär auch um die Themen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Mir geht es aber vor allem auch um die Frage, wie können Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen mit der Expertise, die sie haben. Und dieser Themenbereich, weil er inzwischen unsere gesamte Gesellschaft durchdringt, betrifft immer mehr Branchen, immer mehr Unternehmen und immer mehr Themen.
Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie beraten Unternehmen, sind es dann Unternehmen in ganz Deutschland, große und kleine, oder ist es nur hier in der Region? Wie weit sind Sie da unterwegs sozusagen?
Ja, das ist deutschlandweit und inzwischen auch international. Das liegt daran, dass ich tatsächlich angefangen habe, mit größeren Unternehmen und Konzernen zu arbeiten. Das war einfach vor 12, 15 Jahren noch so, dass gerade die großen Unternehmen sich mit den Themen der Nachhaltigkeit schon früher beschäftigen mussten, als es vielleicht kleine und mittelständische Unternehmen getan haben. Und diese großen Unternehmen, die sind dann in der Regel nicht nur deutschlandweit aktiv, sondern auch international. Was auch sehr interessant ist, weil es geht in Anführungsstrichen ja nicht nur um das Unternehmen als solches im Rahmen seiner Werksgrenzen, zum Beispiel produzierende Unternehmen an den Produktionsstandorten, sondern es geht immer mehr um Nachhaltigkeitsthemen und Verantwortung entlang von gesamten Wertschöpfungsketten. Und da ist man dann sehr schnell international und global unterwegs. Und hier ist wiederum auch interessant zu sehen, ich nenne das, wie der Reifegrad in den einzelnen Märkten zum Thema Nachhaltigkeit unterschiedlich ist. Ich würde sagen, hier in Deutschland, wir haben schon eine sehr gute Basis und eine sehr gute Wahrnehmung für die Bedeutung der Themen. Wenn man zum Beispiel in den asiatischen, nordamerikanischen, afrikanischen Markt reingeht, dann kann das anders sein. Und es betrifft übrigens auch unterschiedliche Länder in Europa, wo die Themen in Gesellschaft und Wirtschaft sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Inzwischen ist es aber auch so, dass zu diesen größeren Unternehmen immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen dazugekommen sind. Das hängt auch mit den Wertschöpfungsketten zusammen. Viele dieser Unternehmen sind zum Beispiel wichtige Zulieferer von größeren Unternehmen und Konzernen und stehen dann dort mit den Nachhaltigkeitsthemen in Verbindung. Wir sehen aber auch bei vor allem Inhaber- oder gesellschaftergeführten Unternehmen, dass es immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmern gibt, die diesen Themen auch eine ganz persönliche Bedeutung geben und versuchen sie deswegen in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren.
Jetzt ist ja schon ganz oft der Begriff Nachhaltigkeit gefallen. Wir sprechen ja alle immer sehr viel über die Nachhaltigkeit und wie wichtig sie ist. Aber was genau umfasst das denn? Also in welchen Bereichen beraten Sie jetzt?
Das ist eine wichtige, gute Frage. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich? Da muss man differenzieren zwischen der gesellschaftspolitischen und auch wissenschaftlichen Ebene und der wirtschaftlich-unternehmerischen Ebene. Nachhaltigkeit hat eine offizielle Definition, das ist die sogenannte Brundtland-Definition der Vereinten Nationen und besagt in Kürze, dass wir mit den Lebensgrundlagen, mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, so umgehen müssen, dass wir unsere heutigen Bedürfnisse als Menschen, als Gesellschaft erfüllen können, ohne zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu nehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Also da stecken zwei ganz wichtige Aspekte drin. Einmal dieser inter- und intragenerationale Aspekt, die Verantwortung auch für die Zukunft. Und zweitens das Wort Bedürfnisse. Und da kann man jetzt schon mal drüber reflektieren, was ist eigentlich ein Bedürfnis? Und das sind in diesem Kontext nicht unbedingt die vielfältigen materiellen Bedürfnisse gemeint, an die wir uns zumindest in unserer Gesellschaft schon so selbstverständlich gewöhnt haben, sondern es geht um unsere Lebensgrundlagen. Genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, Zugang zu Bildungs-, zu Gesundheitssystemen und so weiter. Und die große Herausforderung im unternehmerischen Kontext ist es, das auf die ökonomische Realität zu übersetzen. Und hier spreche ich auch gerne nicht von Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit eher so ein gesellschaftspolitisches Konzept oder, wenn man das anders sagen möchte, auch eine Vision oder Notwendigkeit inzwischen geworden ist, sondern es geht hier um die unternehmerische Verantwortung. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Früher hat man zum Beispiel von Corporate Responsibility gesprochen oder von CSR oder einfach nur Corporate Sustainability. Entscheidend ist, welche Haltung man als Unternehmen zu diesen Themen entwickelt, weil sie sowohl für die Gesellschaft als auch für das unternehmerische Handeln von Bedeutung sind. Und wie machen wir das? Wir schauen uns an, welche Themen der Nachhaltigkeit spielen eine wesentliche Rolle für das jeweilige Unternehmen. Das können ökologische Themen, Umweltthemen sein, wie zum Beispiel die Klimaveränderung, Biodiversität, Wasser als Ressource und so weiter. Es sind natürlich auch viele soziale Themen, zum Beispiel in die Lieferketten, in die Wertschöpfungsketten rein, aber auch innerhalb der einzelnen Unternehmen. Da geht es also auch um ein Werteverständnis im Umgang miteinander, wenn man das so formulieren möchte. Und wenn man dann die wesentlichen Themen identifiziert hat, die für das jeweilige Unternehmen tatsächlich relevant sind, dann ist die Frage, wie kann und muss das Unternehmen damit umgehen? Und hier gibt es verschiedene Perspektiven. Eine Perspektive ist die regulative Perspektive. Es gibt eine ganze Menge an gesetzlichen Rahmenwerken. Das werden auch immer mehr, die Unternehmen verpflichten, sich mit Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen und auch dazu Bericht zu erstatten. Es geht aber auch um die Unternehmensentwicklungsperspektive. Also welche Rolle spielen diese Themen dann für Wettbewerbszukunftsfähigkeit, am Ende für den Geschäftserfolg? Und darauf basierend entwickeln wir konkrete Handlungsfelder, für die werden Ziele abgeleitet, Maßnahmen und die werden dann operativ in die Umsetzung gebracht. Immer mit dem Ziel, sowohl einen Nutzen für das Unternehmen zu generieren, aber auch einen Nutzen für die Gesellschaft zu generieren. Und diese zwei Aspekte, die hängen inzwischen auch für sehr, sehr viele Unternehmen untrennlich miteinander zusammen, weil der wirtschaftliche, ökonomische Unternehmenserfolg häufig davon abhängt, wie gut Unternehmen sich mit diesen Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen.
Ist es denn tatsächlich ein Bereich, der jetzt erst aufgrund unserer Probleme als Menschheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden ist? Beziehungsweise, wie sind Sie denn darauf gekommen, genau sowas zu machen?
Also zwei unterschiedliche Fragen. Zu der ersten Frage, wie hat sich Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext entwickelt? Das hat eine längere Historie. Wenn man so möchte, kann man da auch Jahrhunderte zurückgehen, denn Unternehmer haben früh erkannt, dass sie eine Verantwortung für die Gesellschaft bzw. für auch die Belegschaft haben. kann man als Beispiel zum Beispiel den Fugger nennen, der schon sozialen Wohnungsbau sehr früh gestaltet hat, aber nicht unbedingt uneigennützig. Also da war schon der Bezug gegeben oder die Erkenntnis, wenn es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, dann funktioniert es auch mit meinem Geschäftserfolg besser. Zu der damaligen Zeit haben auch noch religiöse Aspekte eine Rolle gespielt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis solche Nachhaltigkeitsaspekte über diese Corporate Citizenship, wie wir das nennen, also diese vom Unternehmensinhalt losgelöste Verantwortung auch in Gesetzgebungen gemündet sind. Und das war in Deutschland zu Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre der Fall, als einfach über die Umweltgesetzgebung vor allem Regularien für Unternehmen geschaffen wurden, die bis heute relevant sind. Und über die Zeit sind dann verschiedene andere Impulse und Perspektiven dazugekommen. Die Umweltmanagementsysteme haben zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Also man hat so in den 90er Jahren angefangen zu versuchen, Umweltaspekte durch klassische Managementansätze, Plan, Do, Check, Act, in eine operative Umsetzung zu bringen und zu steuern. Dann so in den 90er Jahren kamen die Marketing-Kommunikationsabteilungen auch drauf, dass man sich mit diesen Themen gut positionieren kann, wenn man sie gut angeht. Und das mündete dann tatsächlich auch in Berichterstattungspflichten, die auch für heute für viele Unternehmen relevant sind. Und diese Entwicklung, dass die Themen zunehmend strategisch angegangen werden, das ist etwas, was ich persönlich so seit 10 bis 12 Jahren erlebe. Und das ist auch ganz interessant, weil damit auch einhergeht, dass inzwischen ganz andere Menschen unter Umständen in den Unternehmen für diese Themen zuständig sind. Es sind inzwischen sehr häufig die Geschäftsführungsentscheider, Vorstandsebenen, was nicht heißt, dass diese anderen Aspekte, die legislativen Aspekte, die Berichterstattungsaspekte weniger wichtig seien, aber die werden häufig dann auch über Stabsstellen und Fachleute bearbeitet. Was hat das mit mir zu tun? Ihre zweite Frage. Ich habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit schon immer beschäftigt. Ich glaube, inzwischen zu einem gewissen Teil steckt es auch in einem drin. Also da ist auch eine gewisse Haltung mit verbunden. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in meiner wissenschaftlichen Zeit als Ökologe schon mit diesen Themen sehr stark beschäftigt habe. Das war zunächst im Marinenbereich im Zusammenhang mit der Meereskunde. Die Meere, der Ozean sind unser größtes Ökosystem auf der Erde und wir alle hängen direkt oder indirekt davon ab. Und mich hat immer interessiert, wie diese Systeme funktionieren. Und das hat sich dann später fortgesetzt in den limnischen Bereich, das heißt in die Seenkunde, auch die Beschäftigung mit Fließgewässern. Und dann nochmal etwas später in den terrestrischen Bereich, wo ich mich dann auch mit Waldökosystemen beschäftigt habe, weil mich immer interessiert hat, wie diese Systeme auch zusammenwirken. Und was ich jetzt mache, ist, ich verknüpfe diese Leidenschaft und die Erfahrung aus dem wissenschaftlichen Kontext zunehmend mit der Ökonomie und mit Unternehmen, auch aus der Überzeugung heraus, dass eine nachhaltige Entwicklung für die Gesellschaft ohne die Wirtschaft und ohne Unternehmen nicht möglich sein wird. Wir brauchen sämtliche Institutionen, gesellschaftspolitische, wissenschaftliche, aber eben auch die unternehmerischen, damit es uns gelingt, unsere Lebensgrundlagen heute und in Zukunft zu erhalten. Und das sind die Schnittstellen, an denen ich versuche, mich auch einzubringen.
Sind Sie dann über die Limnologie auch hier an den Ammersee gekommen oder kommen Sie schon von hier?
Ich komme ursprünglich eigentlich zum einen Teil aus Bamberg, also aus Franken, Oberfranken, und zum anderen Teil von Kreta. Mein Vater ist von Kreta in Griechenland. Und da ist auch die Liebe zum Meer mir in die Wiege gelegt worden, die bis heute anhält. Die Limnologie, die kam dadurch, dass ich mich in meiner wissenschaftlichen Zeit zunächst mit den Meeressystemen beschäftigt habe und mich dann interessiert hat, wie sieht es eigentlich in den Seen aus? Also gibt es da Analogien, gibt es Parallelen, wie diese Systeme funktionieren? Und die gibt es tatsächlich. Und deswegen habe ich meine Forschungsarbeit, die ich damals am Institut für Meereskunde in Kiel, heute Geomar, begonnen habe, an der LMU in München fortgesetzt. Dass wir jetzt hier im Fünfseenland zwischen Starnberger See, Ammersee, Wörthsee, Pilsensee und dann dem Wesslinger See arbeiten und leben dürfen, das ist eher ein Zufall. Aber das erfreut mich natürlich sehr, weil diese Verbundenheit allgemein zum Thema Wasser, die ist sehr stark in mir verankert.
Jetzt haben Sie ja schon angeschnitten, dass Sie angefangen haben, sich sehr gerade für Meeresbiologie zu interessieren, zu Beginn Ihrer Karriere nenne ich es jetzt mal. Wir alle wissen ja, wie wichtig die Meere für uns sind. Wir hören das immer wieder. Aber können Sie vielleicht noch mal aus Ihrem Blickwinkel einfach sagen, warum das Thema Nachhaltigkeit oder Umweltschutz auch einfach so viel mit den Meeren, mit unseren Weltmeeren zu tun hat?
Ja, die hat eigentlich alles mit den Meeren zu tun, weil der Ozean unser größtes Ökosystem ist. Wir reden ja auch vom blauen Planeten. Eigentlich ist Erde als Begriff so ein bisschen die falsche Richtung, weil man müsste es eigentlich Ozean nennen und nicht Erde. Und wir hängen massiv von diesem Ökosystem ab. Einige Beispiele. Es ist eine ganz, ganz wichtige Nahrungsgrundlage. Über 2 Milliarden Menschen auf der Erde hängen direkt von den Nahrungsressourcen aus dem Meer ab. Der Ozean ist unser wichtigster Klimaregulator. Nur ein Beispiel, der Ozean hat ungefähr 1/3 der menschengemachten CO2-Emissionen schon aufgenommen, abgepuffert und auch ungefähr 90% der Wärmeenergie, die wir seit der industriellen Revolution verursacht haben, aufgenommen. Wenn das nicht der Fall wäre, würde unsere mittlere Lufttemperatur ungefähr 30 Grad höher liegen als heute. Oder in anderen Worten, die Erde wäre für uns nicht mehr bewohnbar. Der Ozean ist unser wichtigster Transportweg. Ungefähr oder über 90% der Waren, die wir nutzen, werden über den Ozean transportiert. Der Ozean ist ein wichtiger Kultur- und Erholungsraum. Das wissen alle, die am Meer schon mal Urlaub gemacht haben. Und gleichzeitig ist der Ozean das am wenigsten verstandene Ökosystem, weil er eben wie eine große amorphe Masse erstmal wirkt. Aber er ist ein ganz, ganz vielfältiger Lebensraum, sowohl wenn man ihn sich entlang der Breitengrade ansieht, von den Tropen bis in die Polargebiete, als auch wenn man ihn sich vertikal anschaut, von der Meeresoberfläche bis in die Tiefsee. Und was wir bisher einigermaßen erforscht und verstanden haben, sind eigentlich nur die zugänglichen küstennahen Regionen, die sogenannte Hohe See, also der offene Ozean, und die Tiefsee sind noch weitestgehend unerforscht. Also wir wissen inzwischen mehr über den Mond und auch über die Oberfläche des Mars als über die Tiefsee, weil es eben sehr aufwendig ist, diese Meeresforschung zu betreiben. Und deswegen der Ozean, wir hängen alle von ihm ab, auch wenn es uns vielleicht nicht immer bewusst ist.
Sie sind ja jetzt auch mittlerweile Vorstand der UN-Dekade zum Schutz der Ozeane.
Genau, also ich bin Mitglied im Vorstand des deutschen UN-Ozeandekadenkomitees. Das ist die richtige Formulierung. Hintergrund ist, seit 2021 hat die sogenannte UN-Ozeandekade für nachhaltige Entwicklung begonnen, die sich zum Ziel gemacht hat, verschiedene Ziele zum Schutz der Ozeane zu verfolgen. Das Ganze kommt aus der Meeresforschung, aber es gibt viele Ziele, die einen direkten Bezug zu Gesellschaft und Unternehmen haben. Und deswegen engagiere ich mich hier in dem Vorstand. Der wird alle 3 Jahre neu besetzt und ich bin seit Anfang diesen Jahres berufen worden, damit arbeiten zu dürfen.
Und was genau ist jetzt Ihre Aufgabe oder Ihre Funktion in diesem Vorstand?
Die Funktion ist es, die Ziele der UN-Ozeandekade in Deutschland nicht nur bekannter zu machen, sondern auch in die Umsetzung zu bringen. Und in die Umsetzung zu bringen heißt im Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Es gibt hier verschiedene Arbeitskreise, die es entweder schon gibt oder die wir gerade dabei sind zu etablieren, zum Beispiel ein Arbeitskreis Politik, ein Arbeitskreis Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, ein Arbeitskreis für die Wissenschaft und auch einen für die Wirtschaft. Und ich engagiere mich im Augenblick in 2 Arbeitskreisen, Wirtschaft und Politik, und hier vor allem zu den Zielen der UN-Ozeandekade: sauberer Ozean, produktiver Ozean und inspirierender Ozean, weil es hier direkte Bezugspunkte eben zu Unternehmen auch gibt. Und wir als Vorstand, neben mir sind es noch 3 andere Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren regelmäßig diese Entwicklungen und koordinieren sie in die Arbeitskreise rein, mit dem Ziel, zum einen diese Arbeitskreise in eine operative Umsetzung, also in die Ableitung von Maßnahmen zu begleiten und zweitens immer dafür Sorge zu tragen, dass diese Aktivitäten so gut miteinander vernetzt sind, dass sie auch eine synergistische, holistische Wirkung entfalten für diese Ziele der UN-Dekade. Und eine weitere Aufgabe des Vorstandes ist es, die Schnittstelle zu sein zu dem Zentralbüro in Paris, wo die UN-Ozean-Dekade koordiniert wird. Also es gibt mittlerweile ungefähr 50 nationale Komitees und die Fäden laufen in Paris zusammen. Und wir haben hier auch eine fantastische Koordinatorin, die Dr. Ulrike Heine, die alle Fäden zusammenhält und an diesen Schnittstellen wirkt.
Wir alle kennen ja diese Bilder jetzt aus den Weltmeeren mit Plastik, mit toten Fischen, mit Netzen, mit allen möglichen Plastikflaschen überall. Wie schlimm steht es denn tatsächlich um unsere Meere? Können Sie das so in der Form sagen? Also ist es wirklich so, wie man oft das Gefühl bekommt, dass es eigentlich schon zu spät ist?
Zu spät ist immer die Frage, für was ist es zu spät? Also um das ein bisschen auseinander zu differenzieren, da gibt es ja eine, wie Sie es selbst angesprochen haben, gefühlte Situation und eine faktische Situation. Und es ist tatsächlich so, den Meeren geht es nicht gut. Das kann man an verschiedenen Themen oder Aspekten gut illustrieren. Das bekannteste vielleicht die Fischerei. Also unsere Fischereibestände in den Meeren sind ungefähr seit Mitte, Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts entweder überfischt oder an die Belastungsgrenze gebracht. Das betrifft inzwischen 80-90% der Fischbestände. Und ich hatte ja eben schon mal ausgeführt, wie wichtig die Meere für unsere Nahrungsgrundlage sind. Das ist ein Problem und wir gehen da nach wie vor fahrlässig mit dieser wichtigen Ressource um. Das ließe sich auch anders machen, aber da fehlt der gesellschaftspolitische Wille. Da gibt es auch teilweise nationale Interessen, die hier relevant sind. Ein weiteres Thema hatte ich eben schon angesprochen, der Ozean als Klimaregulator. Der stößt auch an seine Grenze, weil diese Aufnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre hat einen nachteiligen Nebeneffekt. Das ist die Versauerung der Meere. Durch das CO2 werden die Meere saurer. Und das schafft Probleme für verschiedene Organismen, die Kalkschalen haben. Das sind zum einen Organismen im sogenannten Phytoplankton. Das Phytoplankton, das sind winzig, mikroskopisch winzige Organismen, die aber so ähnlich wie die Pflanzen an Land Photosynthese betreiben. Das heißt, die sorgen dafür, dass überhaupt lebendige Biomasse aufgebaut wird, die Grundlage dann für andere Organismen, sogenannte höhere trophische Ebenen im Ozean sind. Das ist dann Zooplankton und das sind dann irgendwann zum Beispiel auch Fische. Und zum Zweiten ist dieses Phytoplankton einer der wichtigsten Sauerstoffproduzenten. Also ungefähr jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, kommt aus dem Meer. Und diese Organismen, die haben häufig Kalkschalen und die werden durch diese Versauerung angegriffen oder können nicht mehr so gut aufgebaut werden. Und das schafft Probleme für das Funktionieren dieser Nahrungsnetze, aber es schafft auch Probleme zum Beispiel für die Sauerstoffproduktion. Ein weiteres Beispiel ist die Belastung von Korallenriffen. Es gibt die Warmwasserkorallen, das sind die Korallen, an die wir normalerweise denken, wenn wir von Korallen sprechen, die schönen Riffe wie zum Beispiel das Great Barrier Reef in Australien und allgemein gesprochen die Riffe entlang der tropischen Zonen beziehungsweise erstrecken die sich zwischen 20 Grad Süd und 20 Grad Nord ungefähr. Es gibt aber auch ausgedehnte Kaltwasserkorallen, die man nicht in der Regel kennt, die in größeren Wassertiefen mehrere hundert bis tausend Meter vorkommen können. Und diese Korallen, die bauen auch zum Teil, zumindest die Hartkorallen, Skelette aus kalkhaltigen Substraten auf. Und auch die werden durch diese Versauerung angegriffen und können dann einfach nicht mehr so gut funktionieren oder gar nicht mehr aufgebaut werden. Und ein weiterer Aspekt ist, dass diese Erwärmung der Meere auch dazu führt, dass die Nahrungsnetze oder die Ökosysteme nicht mehr so funktionieren wie in der Vergangenheit. Es kommt zum Beispiel zur Verlagerung von Artenvorkommen durch die Wärme geraten auch gerade diese Warmwasserkorallen sehr stark unter Druck. Die können dann ihre symbiontischen Algen, mit denen sie vergesellschaftet sind, unter Umständen nicht mehr halten und stoßen die ab. Dann kommt es zu diesen bekannten Korallenbleichen. Die Korallen sehen immer noch schön aus, aber sie sind tot. Sie können ihre Funktionen nicht mehr erfüllen. Und ein ganz anderes Thema, das Sie angesprochen hatten, ist auch die Vermüllung der Meere. Plastikabfall oder Müll ist ein großes Thema und das nimmt an Bedeutung immer weiter zu. Die Problematik ist hier, dass wir allgemein nicht nur im Meer Plastik als Abfall, als Müll eintragen. Und in den marinen Systemen ist es so, dass über die Zeit diese Plastikteile immer kleiner werden. Die werden immer weiter zersetzt durch die mechanische Beanspruchung, durch UV-Strahlung. Und irgendwann hat man dieses Mikroplastik, das man immer wieder in den Medien liest. Und das kriegt man auch nicht mehr raus aus den Meeren. Also man vermutet, dass bis Mitte des Jahrhunderts, was die Masse angeht, genauso viel Plastik in den Meeren sein wird, wie wir heute an Fisch haben. Und es ist nicht nur dieses sichtbare Plastik, das Probleme schafft, sondern der Großteil ist inzwischen in größere Wassertiefen bis in die Tiefsee abgesunken. Also das, was wir an der Oberfläche finden, das ist eigentlich nur so 1%. Und der Großteil ist in die Tiefsee abgesunken, wo er auch nur sehr, sehr langsam oder gar nicht zersetzt wird. Und die Befürchtung ist, dass dieses Plastik irgendwann über die Meeresströmungen, und es kann hunderte bis tausende Jahre dauern, auch wieder in die Oberfläche gelangt. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was damit passiert und was das für Auswirkungen haben wird. Das sind also nur einige Beispiele zu Ihrer Frage, wie steht es um die Meere? Und die große Herausforderung ist, wir nehmen vieles davon nicht wahr. Wir sehen vieles nicht, weil es entweder weit draußen auf der Hohen See oder in der Tiefsee passiert. Wir haben zweitens die Zusammenhänge noch gar nicht verstanden. Und wir haben drittens, das ist jetzt die menschliche Ebene, häufig auch den Bezug zu dem Meer verloren. Wir nehmen das Meer häufig im besten Fall als schöne Urlaubskulisse wahr. Aber obwohl wir evolutiv aus dem Meer kommen, ist mein Eindruck, dass wir es nicht mehr wirklich fühlen. Und das ist auch mein Wunsch und mein Ziel, dass wir als Individuen da wieder einen besseren Bezug bekommen, weil, wie wir es eingangs sagten, wir hängen alle von gesunden Meeren ab.
Viele Menschen haben ja mittlerweile schon auf dem Schirm, dass wir ein Problem haben und möchten daran auch gerne was ändern. Für Sie als Person, die jetzt natürlich auch mit Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen zusammenarbeitet, haben Sie das Gefühl, dass es wirklich auch schon an der Stelle angekommen ist, dass nicht nur die Einzelperson, sondern eben auch Wirtschaftsunternehmen oder vielleicht sogar die Politik anfängt, da wirklich Maßnahmen zu ergreifen?
Wir können ja die Frage vielleicht aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung im Allgemeinen und die Bedeutung für Gesellschaft und Unternehmen. Da habe ich das Gefühl, dass die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit in Deutschland gerade in den letzten Jahren schon sehr stark gestiegen ist. Man sieht es ja auch in der Berichterstattung. Also ich kann den Themen kaum noch entgehen, auch wenn ich mal abschalten möchte, weil wir lesen ja jeden Tag von Klimaveränderung, von Biodiversitätsverlust, von der Ressource Wasser in den Medien, was vor einigen Jahren vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt war. Wir sehen auch in Risikobewertungen, zum Beispiel das World Economic Forum, da tauchen an den obersten Stellen genau diese Themen auf. Und die Relevanz, so die Einschätzung, wird in der Zukunft noch zunehmen. Also von daher, ja, wir haben da eine größere Aufmerksamkeit. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir immer die richtigen Lösungen haben oder sie mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und auch mit der notwendigen Geschwindigkeit verfolgen. Denn was vielen auch nicht bewusst ist, ist, wie diese Themen zusammenhängen und dass sich die Dynamik auch verändert hat. Da, wo wir vor einigen Jahrzehnten oder Jahren noch viel mehr Zeit hatten, auf diese Veränderungen zu reagieren, müssen wir heute proaktiv agieren. Und das ist auch für die Wissenschaft, für die Politik und auch vor allem für Unternehmerinnen und Unternehmer eine Herausforderung, weil wir gerne alle Entscheidungsgrundlagen hätten, um dann zu handeln und wir heute häufig in die Unwägbarkeit hinein agieren müssen. Also da braucht es auch einen politischen und einen unternehmerischen Mut, um sich dieser Themen im Sinne auch der Grundlanddefinition anzunehmen. Und wir haben gar keine Wahl mehr, als das zu tun, weil der Druck auf unsere ökologischen und damit auch die gesellschaftlichen Systeme inzwischen so groß ist, dass wir handeln müssen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht genau verstanden haben, was da passiert. Und hier vielleicht als kurze Ergänzung beim Thema Klimaveränderung, die häufig mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt wird, was so nicht stimmt, kennen wir Ursache und Wirkung sehr genau. Und wir kennen sie eigentlich schon seit den 70er und 80er Jahren. Tatsächlich hat es sogar noch früher angefangen. Und trotzdem fällt es uns bis heute schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber wir wissen eigentlich sehr genau, was wir tun müssten, um die Folgen der Klimaveränderung zumindest in ein für uns erträgliches Maß zu bringen. Bei vielen anderen Nachhaltigkeitsthemen ist es noch nicht der Fall. Das betrifft zum Beispiel das Thema Biodiversität, mit dem ich mich gerade wieder sehr intensiv beschäftige, weil hier die Zusammenhänge noch viel weniger verstanden sind, damit auch Ursache und Wirkung weniger verstanden sind und dass deswegen für Entscheiderinnen, egal ob in Politik oder Wirtschaft, noch schwieriger ist, damit umzugehen. Und so ähnlich ist es auch zum zweiten Teil, Aspekt Ihrer Frage, beim Thema Ozean. Ich sehe doch, dass es eine größere Aufmerksamkeit für das Thema gibt. Das zeigt sich auch zum Beispiel in Form der UN-Ozeandekade. Das zeigt sich bei uns auf nationaler politischer Ebene auch darin, dass wir einen eigenen Ozeanbeauftragten, einen eigenen Meeresbeauftragten inzwischen haben, den Sebastian Unger. Und wir sehen es auch, weil immer mehr Unternehmen erkennen, wie sie von diesen Ressourcen oder allgemein gesprochen dem Ökosystem Ozean abhängen. Und hier kann man auch nochmal differenzieren. Da gibt es zwei Ebenen. Zum einen die klassische Blue Economy. Das sind Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit direkt von den Meeren abhängt. Das können zum Beispiel Energieerzeuger sein. Das ist die Fischerei oder Aquakultur. Das können auch Unternehmen aus der Touristikbranche sein, die direkt von den Meeren als Geschäftsgrundlage abhängen. Es gibt aber auch Unternehmen, die indirekte Bezüge haben, zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel über das Thema Nahrungsressource. Und spätestens, wenn wir in das Thema Logistik gehen, betrifft es fast alle Unternehmen, weil, wie ich eben schon mal sagte, 90% unserer Warengüter über die Meere transportiert werden. Und ein anderer Aspekt ist auch das Thema Meeresressourcen, von denen viele, viele Wertschöpfungsketten abhängen. Wir erleben das zum Beispiel in der Automobilindustrie. Wir erleben das jetzt in der Diskussion um den Tiefseebergbau, wo Begehrlichkeiten geweckt werden an Ressourcen aus der Tiefsee, was sehr kritisch zu bewerten ist, weil wir, wie ich das eben schon mal erläutert habe, noch sehr wenig über die Tiefsee wissen und sie noch nicht richtig verstanden haben. Also deswegen nochmal zusammengefasst, die Nachhaltigkeitsthemen haben eine größere Relevanz in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. In einzelnen Themenbereichen gehen wir damit schon recht konstruktiv und auch zielgerichtet um. Bei anderen, wie zum Beispiel Biodiversität und Ozean, fällt es uns noch schwer, weil wir die grundlegenden Zusammenhänge noch gar nicht verstanden haben.
Aber ist es denn dann tatsächlich so, Sie haben ja schon gerade gesagt, dass Sie nicht nur mit deutschen, sondern auch mit internationalen Unternehmen teilweise zusammenarbeiten. Merkt man denn einen Unterschied? Weil man hat ja schon oft das Gefühl, in Deutschland wird das Thema immer präsenter. Also gerade zumindest, wenn man so den gängigen Medien folgt. Haben Sie das Gefühl, dass dieses Bewusstsein generell in der Welt größer wird? Oder ist das eine sehr westliche Anschauung, sage ich jetzt mal?
Beides. Bei uns in Deutschland nimmt die Bedeutung zu und ich glaube, es gibt insgesamt ein ganz gutes Bewusstsein für die Themen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das auch jeder gut findet und jeder versteht, aber wie eben ausgeführt, die Wahrnehmung für die Relevanz der Themen, die ist in der Gesellschaft über die letzten Jahre massiv gestiegen. In anderen Ländern kann das auch anders sein und das kann zwei Gründe haben. Entweder mangelnde Auseinandersetzung mit der Thematik. Da spielen auch Menschen wie Sie natürlich eine große Rolle, weil über die mediale Aufmerksamkeit ja Themen dann mehr oder weniger Bewusstsein erfahren. Wir müssen uns auch bewusst machen, es gibt eine zweite Ebene und das ist, wie soll ich sagen, der Lebensalltag. Wir leben in sehr sicheren Verhältnissen. Wir haben sehr gute Lebensgrundlagen. Wir haben insgesamt auch über unsere Sicherheits-, unsere gesellschaftlichen Sicherheitssysteme den Luxus, uns mit diesen Themen auseinandersetzen zu können. In anderen Ländern, wo vielleicht Krieg herrscht, wo es nicht genug Nahrung gibt oder andere Sorgen des Überlebens im Alltag eine größere Rolle spielen, da kann man nicht erwarten, dass sich die Menschen, so wie wir das machen, mit diesen Themen auseinandersetzen, obwohl sie eigentlich die Auswirkungen viel unmittelbarer erleben. Bei uns ist es ja immer noch so, dass wir aufgrund unserer globalen Netzwerke und auch unserer guten wirtschaftlichen Situation es uns in manchen Belangen schon fast aussuchen können, ob wir uns auch als Individuen mit diesen Themen beschäftigen möchten. Auch das ändert sich gerade etwas, Stichwort Landwirtschaft, Wasserverfügbarkeit und so weiter. Aber in anderen Ländern kann das ganz anders aussehen. Und das führt dazu, dass wir eine große Spannbreite, so wie ich das nenne, an Reifegraden für diese Themen in Gesellschaft und Wirtschaft haben. Über globale Wertschöpfungsketten erfolgt dann aber doch auch wieder eine Vernetzung. Und das merkt man dann zum Beispiel auch wieder in den regulativen Rahmenwerken. Es gibt ja zum Beispiel den EU Green Deal, der verschiedene Aspekte unter sich vereint, der für ein nachhaltiges Wirtschaften wichtig sind. Und die enden nicht an Ländergrenzen, sondern die betreffen uns auch über die EU hinaus global. Und daraus leiten sich dann teilweise auch ganz konkrete Gesetzgebungen ab. In letzter Zeit haben wir viel über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz diskutiert, das ja schon seit einiger Zeit in Deutschland verabschiedet wurde. Jetzt ging es um die Entsprechung auf der EU-Ebene. Und da sieht man, dass hier Unternehmen auch gefordert sind, diese Verantwortung global in ihre Wertschöpfungsketten hineinzutragen. Was das zeigt, ist, dass dieser vielleicht höhere Reifegrad, den Sie für Länder wie Deutschland angesprochen haben, sich dann auch direkt und indirekt in die anderen Länder auswirkt. Und das ist auch gut und richtig so, weil, wie ich ja sagte, die negativen Auswirkungen der Nicht-Nachhaltigkeit, an der wir mit unserer Lebensweise gerade auch in Deutschland oder allgemein gesprochen in den westlichen Industrienationen einen sehr großen Anteil haben, den spüren die Menschen an den Orten auf der Welt, die gar nicht so einen großen Anteil an dieser Schieflage haben, in die wir uns hineinmanövriert haben.
Um jetzt vielleicht einmal noch kurz auf der internationalen Ebene zu bleiben, gibt es denn tatsächlich Unterschiede zwischen unseren Ozeanen? Also es gibt ja mehrere Meere. Lassen sich da Unterschiede erkennen oder ist es generell eigentlich so, dass alles, was Sie jetzt gesagt haben, für alle Meere der Welt gilt?
Man muss unterscheiden. Es gibt einen Ozean, das ist ein zusammenhängendes System, aber es gibt natürlich verschiedene Meeresregionen, die auch unterschiedlich funktionieren. Bei uns jetzt in Deutschland natürlich Ost- und Nordsee, die eigene Meeresregionen sind und in den Nordatlantik münden. Das Mittelmeer hat wieder eine ganz andere Dynamik. Und wenn wir dann zum Beispiel in den Indischen Ozean oder in den Pazifik gehen, ist es wieder anders. Warum ist es anders? Weil hier die chemisch-physikalischen Randbedingungen unterschiedlich sind. Das hängt einmal wieder mit den Breitengraden und damit mit der Temperatur, der Sonneneinstrahlung und den Jahreszeiten zusammen. Es hängt aber auch mit der Beschaffenheit der jeweiligen Meeresbecken zusammen. Und die haben Auswirkungen zum Beispiel auf Strömungsereignisse. Die haben Auswirkungen darauf, wie Nährstoffe im Ozean verteilt werden, die dann wieder wichtig sind für die Primärproduktion, also für das Phytoplankton, das, wie wir es eben schon mal gesagt haben, nicht nur Photosynthese betreibt, sondern ja auch die Grundlage für die Nahrungsnetze sind. Und deswegen können die Auswirkungen in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich sein. Oder anders formuliert, die relevanten Themen im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung des Ozeans können unterschiedlich sein. Und hier spielen neben den physikalisch-chemischen und ökologischen Aspekten natürlich auch die gesellschaftlichen und die politischen Zielsetzungen eine Rolle. Es ist ganz klar, in Ländern, die sehr stark von dem Meer als Nahrungsressource abhängen, gibt es vielleicht andere Zielsetzungen, als das in Ländern der Fall ist, wo das nicht so stark ausgeprägt ist. Es gibt auch unterschiedliche Bezugspunkte, weil wir das eben angesprochen hatten, zum Thema Abfallmanagement. Das Thema Plastik und Mikroplastik in den Meeren ist eigentlich auf relativ wenige Länder zurückzuführen, wo viel Plastik über große Flusssysteme dann ins Meer gelangt. Und das heißt nicht, dass diese Länder in Anführungsstrichen schuld sind, weil wir durch unser Konsumverhalten in Deutschland und in anderen industrialisierten Ländern einen großen Anteil auch an diesen Problematiken haben. Aber diese Länder, die brauchen häufig Unterstützung, zum Beispiel im Bereich Abfallmanagement oder Kreislaufwirtschaft, damit wir diese Herausforderungen, diese Probleme, die uns alle betreffen, am Ende auch innerhalb von Ländergrenzen oder Regionen gut in den Griff bekommen. Also nochmal zusammengefasst, ja, es gibt unterschiedliche Bezugspunkte einzelner Länder zu den Meeresthematiken, die ich eben genannt habe. Aber in den meisten Fällen sind es trotzdem Herausforderungen, die uns alle angehen und die globaler Natur sind.
Um jetzt vielleicht von dem globalen Kontext nochmal mehr auf den regionalen zu kommen. Sie sind ja nicht nur Meeresbiologe, sondern auch Limnologe, also befassen sich mit Süßwassergewässern. Wir haben ja jetzt über diese marinen Systeme gerade schon ausführlicher gesprochen. Ist es denn jetzt tatsächlich auch so, dass man Probleme oder gewisse Thematiken in den Seen hier in der Region hat? Also gibt es da auch Veränderungen, die problematisch sind, oder lässt sich das hauptsächlich tatsächlich auf den Ozean zurückführen?
Ja, es sind unterschiedliche Systeme, aber jetzt mal hier auf den bayerischen oder oberbayerischen Bereich bezogen. Wir haben ja hier wunderschöne Seen, die meistens sind zum Ende der letzten Eiszeit, also mit Beginn des sogenannten Holozän entstanden, vor ungefähr 12.000 Jahren. Und die haben inzwischen, muss man sagen, insgesamt eine wieder sehr gute Wasserqualität. Das war nicht immer so. So Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat man sie auch durch den Einfluss von Nährstoffen, Phosphor, Stickstoff aus den Haushalten, aber vor allem aus der Industrie stark belastet. Man hat es dann aber rechtzeitig erkannt. Zum Beispiel die Seen, die wir hier direkt vor der Haustür haben, wie Starnberger See oder Ammersee, die haben Ringkreisanlagen, die dafür sorgen, dass Wasser nur gesäubert in die Seen gelangt. Nichtsdestotrotz müssen wir auf diese schönen Seen und diese wertvolle Ressource achten, weil wir natürlich in einer Kulturlandschaft leben. Also wir haben praktisch keine naturbelassenen Räume mehr. Und wir beanspruchen diese Seen natürlich auch zum Beispiel für unsere Freizeit sehr stark. Das haben wir aber meines Erachtens alles im Augenblick ganz gut in dem Griff. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir das in die Zukunft entwickeln wollen. Denn worunter die Seen natürlich schon leiden oder sich verändern, sind auch wieder die Klimaveränderung. Es sind auch Aspekte wie Plastik, Mikroplastik. Also wir haben inzwischen in allen Seen auch das Mikroplastik drin.
Wie kommt es denn in die Seen? Also wie es in die Meere kommt, ja, aber die Seen sind ja geschlossene Systeme, oder?
Ja, aber sie haben natürlich trotzdem Zuflüsse und wir haben ja zum Beispiel inzwischen auch in den meisten Landsystemen auf den Äckern und Feldern Mikroplastik und irgendwann über Ausschwemmungen gelangt das natürlich dann auch in die Seen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir haben auch über den Sedimentstofftransport teilweise dann den Eintrag über die Fließgewässer in die Seen, weil wir mit unserer Lebensweise und der Nutzung dieser künstlichen Stoffe, die wir ja erfunden und in die Mitwelt, sage ich gerne, freigesetzt haben, das inzwischen umfassend gemacht haben. Also es gibt fast keine Naturregionen mehr, wo man den Einfluss des Menschen nicht mehr sieht. Und das betrifft unter anderem das Thema Plastik und Abfall im Allgemeinen.
Heißt es, dass man also auch sagen kann, dass sich auf das Ökosystem See das alles auch negativ auswirkt, also dass die Biodiversität auch bei uns in den Seen gefährdet ist?
Es ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn wir von negativ sprechen, das ist ja erstmal eine menschliche Perspektive und damit auch eine wertende Perspektive. Wir verändern diese Systeme Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das liegt im Auge des Betrachters, möchte ich mal sagen. Bei uns sind es eben unsere Sichtweisen. Wie gesagt, was sich in den Seen ändert, ist durch den Einfluss der Klimaveränderung, welche Lebensgemeinschaften wir dort haben, wie auch die jahreszeitliche Abfolge aussieht. Also wir haben allgemein auch bei uns in der Region schon eine Vorverlagerung zum Beispiel von Vegetationszeiten um mehrere Wochen im Verhältnis zu vor einigen Jahrzehnten. Und das betrifft auch die Seen, weil die Seen zum Beispiel in ihrem Durchmischungsverhalten und in der Art und Weise, wie Nährstoffe verteilt werden und wie sich das dann wieder auf das Funktionieren dieser Lebensgemeinschaften auswirkt, auch verändert haben. Wir müssen damit rechnen, dass durch Temperaturerhöhung manche Arten Probleme bekommen werden. Vielleicht eröffnet es aber für andere auch wieder Chancen. Deswegen, wenn man von positiv oder negativ spricht, dann muss man immer sich ein bisschen ins Bewusstsein rufen, aus welcher Perspektive man das tut. Und insgesamt, wie gesagt, sehe ich, dass die Seen noch in einem guten Zustand sind, aber sie sind dennoch sehr stark beansprucht. Und das betrifft im Übrigen auch unsere Fließgewässer. Wir haben fast keine natürlichen Bach- oder Flussläufe mehr in Deutschland. Das liegt im unteren einstelligen Prozentbereich, weil wir einfach ein dicht besiedelter Lebensraum sind und die Fließgewässer, aber auch die Seen sowohl gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich in vielen Fällen nutzen und damit verändert haben und auch weiter verändern.
Wenn man jetzt vielleicht noch mal ganz kurz bei dem Thema Biodiversität bleibt, beziehungsweise was ja oft damit einhergeht, Artensterben, inwiefern betrifft es denn vielleicht auch uns als Menschen, wenn jetzt tatsächlich das weiterhin so fortschreitet, dass es immer mehr ausgestorbene Arten gibt? Natürlich generell in der Natur, aber vielleicht auch speziell in Gewässern.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die mich auch im Augenblick sehr stark beschäftigt. Denn beim Thema Biodiversität, da geht es nicht nur in Anführungsstrichen um die Artenvielfalt, sondern es geht um die Lebensvielfalt und das Funktionieren von Ökosystemen im Allgemeinen. Und warum ist das für uns so wichtig? Weil da im wörtlichen Sinn unsere Lebensgrundlagen oder unsere Überlebensgrundlagen dranhängen. Biodiversität hat verschiedene Ebenen. Das, was in den Medien und in der Gesellschaft inzwischen verstanden wird, ja, es geht um Artenvielfalt. Es geht hier aber häufig auch um funktionelle Gruppen. Was bedeutet das? Ein Ökosystem ist im Grunde aus verschiedenen Bestandteilen, so kann man sich das vorstellen, aufgebaut, die miteinander wirken. Und diese funktionellen Gruppen, die müssen auch durch entsprechende Arten belegt sein, damit die Gesamtheit funktioniert. Das bedeutet, manchmal ist die einzelne Art gar nicht so wichtig, sondern die Rolle, die sie in diesem System spielt, die muss erfüllt sein. Und neben diesen zwei Ebenen Artenvielfalt und Funktionieren von Ökosystemen gibt es noch eine dritte Ebene, das ist der Genpool, unsere genetischen Ressourcen. Warum sollten die vielfältig sein? Weil diese genetische Vielfalt im Grunde unser Sicherheitssystem ist, mit dem wir uns an zukünftige Veränderungen anpassen können. Wir alle tragen in uns ein Reservoir an Genen, das zum größten Teil nicht genutzt wird, weil wir es gar nicht benötigen, das aber aktiviert werden kann, wenn sich Lebensverhältnisse ändern. Bei den Pflanzen ist es noch sehr viel stärker ausgeprägt. Zum Beispiel Bäume haben sehr viel größeren Genpool als wir Menschen, weil sie auch sehr, sehr viel längere Lebensspannen haben. Das heißt, die müssen die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel auf verändernde physikalische und chemische Randbedingungen, wie zum Beispiel durch den Klimawandel, einzustellen. Nicht unbedingt, um das einzelne Individuum zu erhalten, sondern um die Art zu erhalten, die dann wiederum eine wichtige Rolle in diesem Gesamtsystem spielen kann. Also zusammengefasst, wenn wir von Biodiversität sprechen, dann reden wir von Lebensvielfalt, die man in der Kombination von Artenvielfalt, Ökosystemvielfalt und genetischer Vielfalt betrachten kann. Jetzt zu der Frage, was hat es mit uns zu tun und warum ist es kritisch, wenn diese Vielfalt verloren geht? Wir reden hier von sogenannten Ökosystemen. Leistungen, von denen wir abhängen. Und die kann man in verschiedene Kategorien unterteilen. Da gibt es zum Beispiel bereitstellende Leistungen. Bereitstellende Leistungen heißt zum Beispiel Nahrungsmittelproduktion. Ja, wir hängen von Ernährung, von Nahrung ab, die in unseren natürlichen Systemen hergestellt, in Anführungsstrichen, wird. Es gibt auch regulierende Leistungen, von denen wir abhängen. Ich hatte schon die Klimaveränderung genannt. Ohne die Puffersysteme der Natur hätten wir massive Probleme schon längst, was die Klimaerwärmung angeht. Und es gibt weitere Leistungen, zum Beispiel, wenn es um saubere Luft, gesunde Böden, sauberes Wasser geht, auch das Funktionieren von diesen biogeochemischen Zyklen, wo es darum geht, Nährstoffe wieder zu verwerten, im Kreislauf zu halten. Und ein sehr menschlicher Aspekt sind noch die sogenannten kulturellen Dienstleistungen. Wir alle nutzen Natur und diese Lebensvielfalt auch zur Erholung. Wir haben da noch eine sehr starke Verbindung. Und teilweise geht es auch in den spirituellen oder sogar religiösen Bereich rein. Und da kann man sich auch immer wieder bewusst machen, die Lebensart, wie wir sie heute pflegen, die ist evolutiv gesehen noch sehr jung. Die hat im Grunde nach Beginn der letzten Eiszeit begonnen. Mit der hat dann die Sesshaftwerdung begonnen, die Landwirtschaft begonnen, die Viehzucht begonnen. Und das ist eigentlich erst so 10.000 bis 12.000 Jahre her. Das hat mit dem Holozän begonnen. Aber wir waren über eine viel längere Zeit Jäger, Sammler, Nomaden und damit auch sehr, sehr viel stärker abhängig von diesen natürlichen Lebensgrundlagen. Inzwischen haben wir uns dadurch, dass wir auch technische Möglichkeiten entwickelt haben, davon teilweise entkoppelt. Aber ich erlebe das immer wieder, dass wir diese innere Verbundenheit noch haben. Und daher kommt eben auch diese wichtige kulturelle Dienstleistung, die, hoffe ich, jede und jeder von uns regelmäßig auch noch genießt.
Dann vielleicht doch auch noch mal die Frage, gibt es denn etwas, was jeder und jede Einzelne tun kann, um vielleicht zumindest so ein bisschen unterstützend zu wirken oder ein bisschen nachhaltiger zu sein, vielleicht auch gerade, wenn es jetzt wirklich um Limnologie oder eben um die Meere geht?
Ja, da kann jeder und jeder ganz einfache Dinge tun. Das beginnt mal bei unseren Lebensstilen, auch bei unserem Konsumverhalten. Man kann sich zum Beispiel überlegen, welche Arten von Produkten man in seinem Alltag verwendet und wo die herkommen. Das beginnt schon morgens im Bad, wenn man sich überlegt, ja, die Pflegeprodukte, die man vielleicht nutzt, wie sind die hergestellt worden, wie sind die verpackt und was passiert mit denen, wenn ich sie zu Ende genutzt habe, was geschieht zum Beispiel mit der Umverpackung etc. Das kann, was den wirtschaftlichen Bereich angeht, auch noch fortgesetzt werden, wenn man sich überlegt, wie Unternehmen sich zum Ozean verhalten, welche Verantwortung sie hier übernehmen, auch wieder entlang von Wertschöpfungsketten. Konkrete Beispiele, wenn ich überlege, mir ein neues Fahrzeug zuzulegen oder das zu leasen, kann ich mir anschauen, ja, was für ein Hersteller steht dahinter, welche Position hat dieser Hersteller zum Beispiel zum Thema Nutzung von Tiefseeressourcen, wie ist die Logistik gestaltet. Es kann aber auch in den politischen Bereich reingehen, dass ich mir anschauen kann, welche politischen Initiativen kann ich sowohl regional als auch national unterstützen. Da ist es natürlich so, dass ich sage mal, die küstennahen Bundesländer da vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind als das Binnenland. Ich nehme aber gerade in Bayern und auch in Österreich ein großes Interesse an den Meeren wahr, wenn ich Vorträge halte oder wenn Anfragen wie jetzt von Ihnen kommen, wo man das vielleicht gar nicht so erwarten würde. Man kann sich demnach auch für Meeresschutzorganisationen engagieren. Da gibt es eine ganze Reihe an sogenannten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, übrigens auch im Münchner Raum, die sich für die Meere einsetzen. Und die kann man entweder aktiv unterstützen oder zumindest indirekt, indem man spendet oder vielleicht Werbung dafür macht. Und ich selbst arbeite mit verschiedenen Meeresschutzorganisationen zusammen, die tatsächlich auch am und im Meer aktiv sind. Zum Beispiel eine Organisation in Griechenland, Aegean Rebreath. die sich mal aus einer sogenannten Grassroot-Bewegung gegründet haben. Da gab es einfach Menschen, die gerne tauchen und festgestellt haben, da schwimmt immer mehr Abfall und Müll rum, und die sich daran gestört haben und dann einfach angefangen haben, Aktionen ins Leben zu rufen, um Strände und dann aber auch die küstennahen Regionen von diesem Müll, von diesem Abfall zu befreien. Und das hat sich inzwischen ausgeweitet. Das sind ungefähr 400 Menschen regelmäßig aktiv. Und es geht auch in den kommunalen Bereich rein. Also da gibt es ein Netzwerk an Kommunen, die sich dem Meeresschutz widmen und versuchen auch Synergien zu nutzen. Also es geht dann in den Bereich Abfallmanagement, es geht in den Bereich Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft rein. Und in Analogie dazu kann jede und jeder bei uns auch aktiv werden und vielleicht auch mal eine gewisse Zeit seiner freien Zeit, die man zur Verfügung hat, in solche Projekte einbringen. Also da wird man schnell fündig, wenn man das gerne tun möchte.
Man fühlt sich ja manchmal als Einzelperson doch so ein bisschen unmächtig diesem ganzen Thema gegenüber, weil man das Gefühl hat, was kann ich denn verändern? Dem würden Sie jetzt aber in der Form nicht zustimmen, sondern es würde tatsächlich einen Unterschied machen, wenn wir uns alle ein kleines Stückchen mehr Gedanken darüber machen würden, oder?
Absolut. Also ich stimme dem gar nicht zu, dass die oder der Einzelne nichts tun kann, weil wir können ganz viel machen und die Wirkung entsteht ja dann über das Kollektiv, über die Gemeinschaft. Und ich denke, man muss das auch gar nicht zu sehr verkopfen, sondern einfach mal machen. Und das darf ja auch Spaß machen. Also diese Nachhaltigkeitsthematiken, gerade deswegen, weil sie uns so stark heute und in Zukunft beeinflussen werden, wie Sie sagen, führen manchmal auch zu so einem Ohnmachtsgefühl. Ja, es ist herausfordernd, es ist groß, es ist komplex, man versteht es vielleicht nicht so richtig, man weiß nicht, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen. Aber meine Empfehlung ist, beim Kleinen anfangen. Und es ist tatsächlich so, dass auch bei uns, weil Sie die Seen angesprochen haben, es immer wieder Aktionen von verschiedenen Organisationen gibt, einfach mal den Müll am Ammerseer Ufer aufzusammeln oder hier am Wörthsee. Und man macht sich keine Vorstellung, was da zusammenkommt. Das sieht man vielleicht gar nicht, gerade da auch während der Badesaison. Also das ist der kleinste Einstieg, den man machen kann. Und ich hatte ja eben auch schon Beispiele genannt, wo man das dann vielleicht auch mal im Urlaub verbinden kann. Und es macht wirklich Spaß, ja, weil man hat das Gefühl, was Gutes getan zu haben. Man tut auch sich selbst was Gutes, weil man möchte ja dann in dieser Umgebung auch seine Freizeit genießen. Man bekommt sehr viel Wertschätzung von den Menschen, mit denen man das zusammen macht. Vielleicht auch neue Kontakte, neue Freundschaften. Und es muss auch nicht immer gleich das Riesenprojekt sein. Ja, man kann auch mal eine Stunde oder zwei Stunden was machen. Ich arbeite auch in Deutschland hier mit Organisationen zusammen, wie zum Beispiel The Blue Heart. Das ist eine kleine NGO, die von dem Extremschwimmer André Wirsig ins Leben gerufen wurde. Von dem hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist der erste Deutsche, der die ersten sieben Meerengen durchschwommen hat. Da gehören zum Beispiel die Straße von Gibraltar oder der Ärmelkanal dazu. Letztes Jahr ist er nach Helgoland geschwommen. Und er nutzt diese Aktionen, um gerade in Schulen auch Bewusstsein für die Bedeutung der Meere zu schaffen und gerade auch die Kinder und Jugendlichen zu aktivieren. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und da kann man sich auch engagieren. Und ich betone nochmal, jeder und jeder kann was tun. Und es muss auch gar nicht irgendwie sich lästig anfühlen, sondern es kann ganz viel Spaß machen.
Sie ganz speziell tun ja schon seit vielen Jahren sehr viel, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Bereich. Unter anderem haben Sie ja das Unternehmen Force gegründet. Wollen Sie vielleicht einmal ganz kurz sagen, was das ist und was Sie machen?
Ja, gerne. Also Force.Earth, wir sind eine Nachhaltigkeitsberatung, die sich auf die Begleitung von Unternehmen konzentriert. Was machen wir? Wir schauen uns an, welche Nachhaltigkeitsthemen, welche Herausforderungen wirken auf das jeweilige Unternehmen und welche Rolle spielen diese Themen dann für die Geschäftsentwicklung. Geschäftsentwicklung heißt zunächst mal, was bedeutet das für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit? Also da kommt man dann auch in das Kerngeschäft von Unternehmen rein, was die Produkte und Dienstleistungen angeht. Mein und unser Antrieb ist es aber auch immer wieder zu schauen, wie können Unternehmen dann auch zu Lösungen beitragen. Und sie sollen und dürfen damit auch gerne Geld verdienen, aber wir versuchen, Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass sie einen positiven Nutzen, wenn man das so formulieren darf, für die Gesellschaft generieren und möglichst wenig Schaden anrichten mit ihrer Geschäftstätigkeit. Wir denken auch gerne in einem Quotienten, wo der sogenannte Fußabdruck, der Footprint im Nenner steht. Fußabdruck heißt, da geht es darum, die negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Natursysteme, aber auch auf die sozialen Systeme immer weiter zu minimieren. Im Zähler steht der Nutzen und die Frage, was für einen Mehrwert kann ich als Unternehmen mit meiner Kernexpertise für die gesellschaftliche Entwicklung leisten? Und dann versuchen wir, diesen Quotienten möglichst groß zu machen. Das heißt, den Footprint immer weiter zu verkleinern und den Nutzen immer weiter zu vergrößern. Und daraus entsteht auch ökonomische Wertschöpfung. Und das hängt mit zwei Dingen zusammen. Die Unternehmen, die sich dieser Themen annehmen, die sind einfach besser für die Zukunft aufgestellt. Das erkennen auch immer mehr Investoren, die sich auch überlegen, wo sie ihre Investitionen tätigen. Da geht es also gar nicht immer unbedingt um ein Wertebild in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern da geht es auch ganz originär um finanzielle Kennzahlen. Und der zweite Erfolg liegt in der Akzeptanz, sowohl in der Gesellschaft als auch häufig in den Belegschaften. Also wir haben inzwischen schon ein Bewusstsein dafür entwickelt, was ein Unternehmen macht und wie es das tut und ob das mit unseren eigenen Wertesystemen übereinstimmt. Und weil diese Nachhaltigkeitsthemen immer mehr Druck auf unsere gesellschaftspolitischen Systeme auswirken, wird auch von einzelnen Konsumenten immer mehr die Frage gestellt, das Unternehmen XY, was macht es eigentlich? Brauchen wir das? Und wenn wir es brauchen, handelt das Unternehmen verantwortungsvoll. Und mit diesen Themen beschäftigen wir uns und da geht es dann häufig rein in die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, aber auch in die Entwicklung von Geschäftsstrategien und deren Implementierung. Und bei Implementierung geht es dann wiederum dazu, die richtigen Maßnahmen abzuleiten, die dann auf die gesetzten Ziele einzahlen. Die müssen natürlich dann auch nachverfolgt werden. Und was ich wahnsinnig gerne mache und sehr wertvoll auch für mich persönlich finde, ist, die Menschen in den Unternehmen mitzunehmen. Also ich mache ganz viele Vorträge, Führungskräftetrainings bis auf die Vorstandsebenen, aber auch in die gesamten Belegschaften hinein. Und da merkt man, wie diese verschiedenen Grenzen sich auf einmal auflösen, weil natürlich jeder und jeder von uns dann nicht nur Mitarbeiterin eines bestimmten Unternehmens ist, sondern wir nehmen diese Themen ja auch in unseren Alltag mit. Und da konnten wir in vielen Unternehmen wirklich schon Impulse setzen, die weit über die Unternehmensgrenzen hinausgegangen sind. Wir haben das zum Beispiel bei einem der größten Automobilhersteller in den letzten Jahren gemacht, wo wir das Thema Klimawandel nicht nur in das Unternehmen, sondern auch in die Wertschöpfungskette bis in den Handel hineingetragen haben und damit Workshops zum Beispiel letztes Jahr über 1 Million Menschen weltweit erreichen konnten. Und das ist toll, dann zu sehen, was für positive Auswirkungen das auch teilweise den privaten Bereich der Menschen hat. Also das mal so im groben Überblick, das, was wir bei Force.Earth machen. Da gibt es dann natürlich auch noch andere Aspekte, die zum Beispiel in den Bereich Markenentwicklung oder Finanzen hineingehen. Aber zusammengefasst, der grundlegende Antrieb ist, Nachhaltigkeitsthemen zum einen für die positive Geschäftsentwicklung von Unternehmen zu nutzen, gleichzeitig aber dafür Sorge zu tragen, dass Unternehmen damit auch einen positiven Beitrag für unsere gesellschaftliche Entwicklung leisten.
Wenn man sich jetzt Ihr Leben und Ihre Karriere so anschaut, dann haben Sie ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, Umweltschutz, wie auch immer zu tun. Mit Privatpersonen, Sie machen Vorträge, Sie sind im Vorstand, Sie arbeiten mit Unternehmen zusammen. Was sind denn vielleicht Ihre Wünsche oder vielleicht auch Visionen so für die Zukunft? Was würden Sie sich wünschen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt oder was müsste oder könnte sich tun, damit wir weiterhin vorankommen?
Also was mich treibt, ist ja eine Haltung zu diesen Themen und die kann man auch nicht mehr ablegen, wenn man einmal verstanden hat, wie wichtig diese Themen tatsächlich für unsere Lebensgrundlagen und dann auch für unsere Lebensqualität sind. Und ich würde mir wünschen, dass das immer mehr Menschen nicht nur intellektuell, kognitiv verstehen, erkennen, sondern das auch leben. Es geht hier auch um die emotionale Ebene. Denn diese Themen, egal wie unbequem oder wie herausfordernd sie manchmal auch sein mögen, sie betreffen uns alle und wir können ihnen auch nicht entgehen. Klimaveränderung wird uns die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende beschäftigen, die Veränderung von Biodiversität genauso. Das Thema Wasserressource, eine überlebensnotwendige Ressource, die wir auch nicht künstlich herstellen können, wird in dem Zusammenhang ein auch immer wichtigeres Thema werden. Und was ich mir vor diesem Hintergrund wünsche, ist, dass wir gemeinsam an diesen Schnittstellen, die ich auch versuche abzudecken, konstruktiv zusammenarbeiten. Dafür braucht das gemeinsames Verständnis und manchmal auch inhaltliche Annäherung. Ich habe das Glück, dass ich durch meine Arbeit sowohl den wissenschaftlichen als auch den gesellschaftspolitischen Bereich als auch den unternehmerischen Bereich sehr gut kennenlernen durfte. Und was ich hier erkenne, ist, dass wir eigentlich in immer mehr Bereichen dieselben Werte und dieselben Zielsetzungen haben, dass aber die Diskussion darüber, wie wir sie erreichen, manchmal noch Annäherung braucht, weil wir dann eben auch unterschiedlich konditioniert sind. Also ich würde mir hier teilweise mehr Pragmatismus und weniger Diskussion wünschen. Und wir müssen tatsächlich mehr ins Handeln kommen, weil uns die Zeit davonläuft. Und auf einer ökonomischen Ebene habe ich eine Vision, einen Wunsch und vielleicht wird es auch eine Notwendigkeit. Das ist, diesen lebenserhaltenden Systemen auch einen ökonomischen Wert zu geben, damit wir sie einfach in unsere Wirtschaftssysteme einpreisen können. Auf schlau spricht man hier auch von True Cost, dem wahren Kosten von verschiedenen Ökosystemleistungen und am Ende dann Produkten oder auch von der Internalisierung von Externalitäten. Und das ist ein riesiges Kapital, das wir hier auch aus einer ökonomischen Perspektive haben, das wir noch gar nicht nutzen, weil es nicht so einfach ist, diesen Werten auch einen Preis zu geben. Da gibt es teilweise auch philosophische Diskussionen, die sagen, das sollten wir auch nicht tun. Ja, da gibt es einen sogenannten Existence Value, also einen Selbstwert, den Natur- und Ökosystemleistungen haben, ohne dass wir ihnen jetzt noch einen ökonomischen Wert geben. Meine Erfahrung ist aber, dass ein solcher ökonomischer Wert dabei helfen kann, diese Lebensgrundlagen nicht nur zu erhalten, sondern sie auch wieder zu regenerieren. Denn an dem Punkt sind wir inzwischen. Deswegen ist kürzlich auch das EU-Renaturierungsgesetz verabschiedet worden. Wir müssen diese Lebensgrundlagen wieder in einen besseren Zustand überführen, als wir ihn jetzt erleben. Und dafür ist es notwendig, jetzt ökonomisch gesprochen, diesem Naturkapital daraus ein Asset zu machen. Ein Asset heißt im Grunde, einen bilanzierbaren Wert zu geben. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist, dass ein Unternehmen sagen kann, ich investiere mein Geld in solche Naturassets, anstatt zum Beispiel in eine Immobilie, um ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Und die Voraussetzung dafür ist, dass diese Werte bilanzierbar werden müssen. Sie müssen zum Unternehmenswert im klassischen betriebswirtschaftlichen Kontext beitragen. Und da gibt es inzwischen erste Ansätze, mit denen das möglich ist. Aber es ist noch ein weiter Weg und es gibt ja auch noch grundlegende Diskussionen, die zu führen sind. Wenn man das zu Ende denken würde, würden auch ganz neue Geschäftsfelder entstehen. Ein Beispiel: In der Landwirtschaft zahlen wir unsere Landwirtinnen und Wirte dafür, dass sie in den meisten Fällen Nahrungsmittel produzieren, wo sie dann auch von Weltmarktpreisen zum Teil abhängen, zum Beispiel im Getreidekontext. Wir zahlen aber nichts dafür, dass sie zum Beispiel gesunde Böden erhalten. Wir zahlen nichts dafür, dass Böden zu Wasserspeichern werden, dass Biodiversität einen Wert bekommt, etc. Und all das ließe sich machen, wenn man diesen Leistungen ein Asset geben würde, der bilanzierbar wäre. Nochmal zusammengefasst auf Ihre Frage, zwei Wünsche für uns als Menschen: eine wieder emotionale, größere Verbundenheit zu unseren Lebensgrundlagen, von denen wir am Ende alle abhängig sind, ob wir wollen oder nicht, und ökonomisch betrachtet diesen Werten auch einen monetären Wert zu geben, damit wir sie in unsere Wirtschaftssysteme einpreisen und damit auch verantwortungsvoller damit umgehen können.
Sind Sie zuversichtlich, dass das so kommen wird?
Das ist jetzt eine wirklich Frage, bei der ich kämpfen muss, denn mein Optimismus, der nimmt ab. Ich beschäftige mich schon so lange mit diesen Themen und ich sehe, welche Dynamik und welche Sprengkraft darin für uns als Menschen steckt. Und ich sehe, dass wir zu langsam Veränderungen vorantreiben. Und ich habe das schon in einer wissenschaftlichen Zeit in der Meeresforschung erlebt. Ich habe teilweise auch in der Fischereibiologie gearbeitet, wo wir damals zum Beispiel sehr, sehr konkrete Empfehlungen gegeben haben, wie zum Beispiel einzelne Fischbestände in Nord- oder Ostsee gemanagt werden sollten. Und dann haben die gesellschaftspolitischen und auch wirtschaftlichen Diskussionen und Verhandlungen begonnen. Und die Kompromisslösungen, die man dann verabschiedet hat, sind nicht immer die besten gewesen für das System als solches. Und das erlebe ich an vielen anderen Stellen. Beispiel Klimaveränderung. Mir ist es unbegreiflich, dass man die Klimaveränderung immer noch in Frage stellt und auch die menschlichen Ursachen in Frage stellt. Wir haben auf der wissenschaftlichen Ebene so viele Zahlen, Daten, Fakten, die belegen, dass wir die Verursacher sind für diese Engpässe, in die wir jetzt reinlaufen. Und hier ist ja die positive Nachricht: Nachdem wir die Ursache kennen, wissen wir eigentlich auch, was wir tun müssen. Und dass wir es nicht tun, das macht mir Sorgen. Und jetzt kommen die anderen Themen, über die wir ja auch gesprochen haben, Biodiversität, Ozean etc., die wir noch viel weniger verstanden haben. Und ganz ehrlich gesagt, ich sehe gerade nicht oder bin gerade nicht optimistisch, dass wir es schaffen werden, das rechtzeitig in Wege zu leiten, die für uns noch erträglich sind. Und für uns meine ich jetzt nicht nur wir hier in Bayern, Oberbayern, Deutschland, sondern wir müssen es global betrachten, denn wir sind Teil eines Gesamtsystems, nicht nur ökologisch und wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Es gibt die Vermutung, dass wir riesige Migrationsbewegungen bekommen von Menschen durch den Klimawandel bedingt, die einfach dort, wo sie heute leben, nicht mehr werden leben können. Und wir reden hier nicht von ein paar Millionen, sondern wir reden von Hunderten von Millionen und Milliarden. Und meine Sorge ist, dass wir das als gesellschaftliche Systeme nicht werden leisten können, weil wir uns noch zu wenig damit auseinandersetzen und auch akzeptieren, dass diese Veränderungen kommen werden. Ja, wir können das nicht wegdiskutieren. Das heißt, zusammengefasst nochmal auf Ihre Frage, ich kann nur optimistisch sein, sonst würde ich meinen Überzeugungen auch nicht gerecht werden. Aber ich mache mir schon Sorgen, dass wir es schaffen werden. Und ich mache mir auch insbesondere Sorgen für die zukünftigen Generationen, denen wir einen großen Berg an Herausforderungen hinterlassen, die wir eigentlich noch in den Griff bekommen müssten.
Das heißt, das Einzige, was uns bleibt, ist weiterhin versuchen, unser Bestes zu geben im Kleinen und wahrscheinlich dann auch einfach Druck auf Politik und Wirtschaft ausüben.
Absolut richtig. Und dieser Druck kann ja auch positiv sein. Also ich würde das jetzt auch gar nicht wieder bewerten wollen. Wir sprechen zum Beispiel auch bei Lobbyismus eigentlich von einem Instrument, das auch positiv genutzt werden kann. Und hier hat jede und jeder von uns Möglichkeiten als Privatmensch, aber dann auch vielleicht, je nachdem, wo man beruflich tätig ist oder wo man sich sonst engagiert, darüber hinaus. Und ja, am Ende muss ein Bewusstsein, es geht um die gemeinsame Gestaltung unserer Zukunft. Und die haben wir selbst in der Hand. Und gestalten kann ja auch viel Freude bereiten. Und das müssen wir uns vielleicht auch immer wieder bewusst machen, dass es gerade auch für uns ein Luxus ist, sich überhaupt damit beschäftigen zu dürfen. Und daraus ergeht für mich aber auch für mich persönlich eine Verantwortung, das auch zu tun und zu versuchen, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu einer Verbesserung unserer Lebensgrundlagen wieder beizutragen.
Ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Dankeschön.
Radio Oberland. So klingt meine Heimat.